Bevor es losgeht, es ist wieder soweit. Wir sind mit Beats & Bones beim Deutschen Podcastpreis 2024 nominiert. Und ihr könnt für uns voten. Für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Bis zum 20. Mai einmal draufklicken und abstimmen. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Dann hat man gedacht, ja, was wird hier vorkommen? Vielleicht ein paar lustlose Ameisenarten kriechen da rum und ansonsten nichts. Vielleicht mal eine Hummel oder ein Kohlweißling. Und nachdem ich dann angefangen habe, intensiv zu arbeiten, war ich dann wirklich erstaunt, dass also diese Vielfalt auftritt.
Was macht dieser Rentner auf dem Mittelstreifen? Hat er sich verirrt? Braucht er Hilfe? Ach nee, Moment, jetzt sehe ich den Kescher. Das ist Frank und der hat eine Mission. Dr. Frank Koch, 73 Jahre jung, Entomologe aka Insektenforscher, hat es sich ja eigentlich auf der Insel Rügen gemütlich gemacht. Aber so ganz reichen Holzhacken und die rauen Winde Rügens nicht, um zur Ruhe zu kommen. Warum auch? Franks Forscherherz pocht laut und stark. Seit über 6 Jahren sammelt er nun mutig im täglichen Chaos des Berliner Stadtverkehrs Insekten. Was treibt ihn an? Und warum hat er sich diesen ungewöhnlichen Ort dafür ausgesucht? Lukas Klaschinski, bitte übernehmen.
Frank, herzlich willkommen. Du bist ja eigentlich in Rente, aber jetzt warst du 3 Wochen auf Forschungsreise in Afrika und hast eine Langzeitstudie am Laufen. Einmal Forscher, immer Forscher, kann man das so sagen?
Wer im Museum für Naturkunde arbeitet, der forscht eigentlich vom ersten Tag, bis er aus dem Museum ausscheidet. Und wie du an meinem Beispiel siehst, ich mache dann einfach weiter, bis es nicht mehr geht.
Was hat dich denn nach Afrika, beziehungsweise genauer gesagt nach Namibia geführt?
Naja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Zu DDR-Zeiten, ich komme ja aus der DDR, da haben wir im Wesentlichen ja nur die Fauna der DDR bearbeitet, beziehungsweise irgendwo in den sozialistischen Ländern. Und ich hatte irgendwann mal die Möglichkeit, in die Mongolei zu gehen. Und dann 1992 bot sich das an, aufgrund einer bestehenden Partnerschaft. Das war eine Kollegin, die über Wanzen gearbeitet hat und die hatte Kontakte nach Windhoek. Und dann nach der Wende bestand die Möglichkeit, wir könnten ja mal eine gemeinsame Expedition machen durch Namibia. Und dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Leute wir waren, aber ich würde sagen, bestimmt insgesamt mit Südafrikanern, mit Namibianern und wir waren 5 aus Deutschland. Wir haben dann da Insekten gesammelt und dann sind die meisten oder eigentlich sogar alle außer DDR, die wir, oder aus Deutschland, die wir dort waren, in Afrika hängen geblieben. Und wir haben alle mehr oder weniger 40, 50 Afrika-Expeditionen hinter uns. Und sehr viele Arten beschrieben, je nachdem, ob es nun Käfer sind oder in meinem Fall Pflanzenwespen oder Wanzen oder Fliegen oder egal, Köcherfliegen zum Beispiel hat ein Kollege bearbeitet, Kleinschmetterlinge, also da ist sehr viel gearbeitet worden.
Pflanzenwespen, hast du gerade gesagt.
Ja.
Wie sehen die denn aus? Wie groß sind die? Wie kann ich mir die vorstellen?
Die sind unterschiedlich groß. Also das beginnt so etwa bei 3 Millimeter Größe. Die können auch noch eine Idee kleiner sein, 2 Millimeter, aber die können auch bis 40 Millimeter groß werden. Und die heißen deshalb Pflanzenwespen, weil sie sich über Pflanzen oder Vegetation oder, naja, alles, was mit einer Pflanze zu tun hat, über Stängel, über Blüten reproduzieren oder über Bäume, über Holz, je nachdem Blätter, sie minieren darin, das heißt, die Larve lebt praktisch zwischen der äußeren und der unteren Epidermis eines Blattes und das ist natürlich eine sehr spannende Sache und die heißen deshalb Pflanzenwespen, weil, wie gesagt, sie sich über Pflanzen reproduzieren. Und weil sie einen speziellen Legeapparat haben, mit dem sie das Pflanzenmaterial ansägen und dann ihr Ei daran ablegen oder darin in dieser Spalte, die entstanden ist. Und anhand der Sägezähne, die man bei diesen Pflanzenwespen findet, werden die Arten auch identifiziert. Also es ist nicht mehr so mit Farbe und Größe und Länge, Antennen und so, sondern das ist jetzt alles sehr spezifisch geworden. Also wir brauchen auch die Genitalien, um zu sagen, das ist tatsächlich eine neue Art und diese Art ist bekannt und so etwas. Und das Typische für die Pflanzenwespen im Gegensatz zu allen anderen Hautflüglern ist, dass die Brust und der Hinterleib in ganzer Breite miteinander verwachsen sind, plus dieses Legeapparates bei den Weibchen.
Das ist ja dein Expertisegebiet, ne? Afrikanische Pflanzenwespen. Wie bist du da eigentlich zum Experten geworden? Warum ausgerechnet afrikanische Pflanzenwespen?
Naja, seit meinem Studium habe ich über Pflanzenwespen gearbeitet. Ich hatte da so irgendwie einen Professor, der gesagt hat, also dann fangen Sie doch mal an, mit Hymenopteren zu arbeiten. Und dann habe ich gesammelt. Und ja, die Blattwespen in Deutschland, beziehungsweise aus dem Erzgebirge, von da komme ich, die waren am einfachsten zu bestimmen, dachte ich, das ist ja super. Bienen, das war schwer. Und da habe ich gedacht, dann mache ich da einfach weiter. Dass das natürlich alles nicht so richtig gestimmt hat, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Aber das war dann der Einstieg. Und dann habe ich im Museum für Naturkunde weiter dann an Pflanzenwespen gearbeitet. Ich war ja mal Kurator für die gesamte Sammlung, 36 Jahre lang. Und dann, wie gesagt, die Sache mit Namibia. Und dann habe ich gedacht, ich fahre da hin und sammle mal ein paar Pflanzenwespen und dann gucke ich mal, was da machbar ist. Und wir hatten in unserer eigenen Sammlung sehr wenig Material aus Afrika. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht findet man da auch gar nicht viel. Und so ist es tatsächlich gekommen. Ich bin mit einer einzigen Pflanzenwespe zurückgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es aber nicht sein. Es gab ja Literatur. Also vor allen Dingen im Belgisch-Kongo ist damals viel Material aus Belgisch-Kongo gewesen. Und ich kannte auch Material aus Südafrika, da muss noch mehr sein. Und dann habe ich mir die Sammlungen aus den Museen, also Kapstadt, Pretoria, Bloemfontein, Windhoek und so weiter schicken lassen. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja eine unglaubliche Menge, was es da zu bearbeiten gibt. Und das habe ich eigentlich ich arbeite bis zum heutigen Tag daran. Weil es geht ja nicht darum, dass ich eine Art identifiziere. Man muss das ja alles im Kontext sehen, dass ich also die gesamte Gattung, das heißt, eine Gattung ist eine taxonomische Einheit, die mehrere Arten zusammenfasst. Und da gibt es manchmal in einer Gattung 100 Arten, dann gibt es Gattungen, da sind nur 3 oder 4 Arten oder Gattungen, da ist vielleicht nur bisher eine Art bekannt. Das kann man alles so nicht sagen und das habe ich ja die letzten fast 30 Jahre habe ich das gemacht, ja.
Kriegt diese Wespe spitz, dass ein Wald brennt, macht sie sich auf den Weg. In verbrannte Nadelbäume und teilweise noch brennende Bäume legt sie ihre Eier. Dazu bohrt sie das Ei mehrere Zentimeter tief ins verkohlte Holz, am liebsten in das der Weihrauchzeder. Die Zedernholzwespe Syntexis libocedrii gehört zu einer Unterart der Pflanzenwespen, den Holzwespen. Für ihre Ernährung ist sie auf symbiotische Pilze angewiesen, die das befressene Holz teilweise abbauen und damit erst für die Larve verdaulich machen. Übrigens, von den Pflanzenwespen leben von den rund 8000 bekannten Arten 750 in Deutschland. 10 von ihnen hat Frank auch bei seinem Mittelstreifenprojekt gefunden.
Wir reisen gedanklich mal zurück nach Deutschland, nach Berlin. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich gehe auf den Mittelstreifen und die Berliner sehen dich dann 2 Wochen lang auf dem Mittelstreifen rumtouren mit einem Netz und mit deinen anderen Werkzeugen?
Das ist relativ schnell erzählt. Und zwar an der Humboldt-Universität gibt es das Institut für Agrar- und Gartenbau. Und die hatten eine Forschungsstudie, die vom Landwirtschaftsministerium finanziert worden ist. Und da ging es darum, Pflanzen zu suchen, die eben diesen urbanen Stress, also Salzlösungen im Winter, Abgase und Hitze, Trockenheit und so weiter möglichst gut überstehen. Also nicht, dass wir den Mittelstreifen nur als eine Art Rasen betrachten, sondern so viel wie möglich Blütenpflanzen in unterschiedlichen Farben und Formen reinzubringen. Also auch möglichst viele Insekten anzuziehen. Die hatten aber keinen Entomologen. Und dann sprach mich unser Direktor an, ob ich nicht Lust hätte. Ich war ja gerade in Pension, da mitzumachen als Entomologe. Und da habe ich mir gesagt, naja, etwas Besseres kann mir gar nicht passieren, bevor ich hier stur in meiner Amtsstube sitze und weiter irgendwelche afrikanischen Pflanzenwespen digitalisiere, weil man braucht ja auch Platz dazu, um das ausführlich alles zu untersuchen. Da habe ich mir gesagt, da mache ich mit. Dass das so ausufert, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Hast du noch mehr Insektenarten gefunden auf dem Mittelstreifen?
Momentan sind wir bei 450 Arten.
Wow.
Und wir haben jährlich einen Zuwachs von etwa 50 bis 80 Arten. Das ist also eine unglaubliche Zahl. Ich habe angefangen 2017, da hatte ich insgesamt 110 Arten etwa. Und jetzt, wie gesagt, bei 450. Klar, es gibt auch Jahre, da ist der Zuwachs nicht ganz so hoch. Da sind es vielleicht nur 40 Arten und so weiter. Das hängt auch von der Witterung ab, je nachdem, wie sich das Frühjahr gestaltet. Weil für die meisten Insekten ist der Frühjahrsaspekt der entscheidende. Feuchtigkeit, Vegetation und Blüten. Und wenn das nicht gewährleistet wird, dass also das alles stimmt, dann ist natürlich auch keine Insektenvielfalt zu erwarten. Und es muss natürlich dann auch im Sommer immer wieder Pollen da sein. Es müssen Ressourcen da sein in der Vegetation, also Futterpflanzen, gerade bei Wanzen ist das der Fall. Und ja, also es muss alles stimmen. Es muss das Nahrungsangebot stimmen. Es müssen die klimatischen Bedingungen stimmen. Und es müssen natürlich auch Nistmöglichkeiten vorhanden sein.
450 Insektenarten. Ist die Stadt sowas wie ein Hotspot für Artenvielfalt oder habe ich da jetzt eine falsche Brille auf?
Um dabei zu bleiben, ist eine falsche Brille. Okay. Also eine Stadt ist kein Hotspot. Ein Hotspot, das sind Regionen, sagen wir mal, wie der Kaiserstuhl oder das Kyffhäusergebirge, wo wir also auch so spezielle Bedingungen haben, Wärme exponiert, besondere Böden und damit haben wir natürlich auch besondere Pflanzen und damit kriegst du natürlich eine enorm hohe Artenvielfalt. Aber die Straße, und das hätte man nicht erwartet, der Mittelstreifen, wenn man den so gesehen hat, vor allen Dingen 2017, als ich angefangen habe, dann hat man gedacht, was wird hier vorkommen? Vielleicht ein paar lustlose Ameisenarten kriechen darum und ansonsten nichts, vielleicht mal eine Hummel oder ein Kohlweißling. Nachdem ich dann angefangen habe, intensiv zu arbeiten, da war ich dann wirklich erstaunt, dass also diese Vielfalt auftritt und das eigentlich auf allen drei Straßenabschnitten, die ich untersuche, das Frankfurter Allee, das ist das Adlergestell und das ist die Heerstraße.
Wie kann ich mir denn deine Arbeit auf dem Mittelstreifen vorstellen? Wie lang geht so eine Schicht und bist du da mit einem Kescher unterwegs und Gläschen, also so ganz klassisch? Wie sieht das aus?
Exakt so, wie es Wilhelm Busch dargestellt hat und Spitzweg, genauso muss man sich mich vorstellen. Also mit dem Kescher und mit dem Tötungsglas und manchmal kann ich mir vorstellen, sieht das auch verrückter aus, wenn ich beispielsweise einen Schmetterling hinterher renne und so weiter. Da denkt manch ein Autofahrer, was ist mit dem los? Hat er eine Macke gekriegt oder? Aber anders geht es nicht. Ja, also mit Fallen kann man relativ, zumindest mit Malesefallen kann ich nicht arbeiten. Ich arbeite gelegentlich mit Bodenfallen. Die sind nicht so auffällig, aber der Kescher ist schon mein Hauptwerkzeug. Ja, und dann sammle ich die und dann kommen sie in ein sogenanntes Tötungsglas und im Museum kann ich die dann bearbeiten. Und die müssen deshalb getötet werden, weil, wie gesagt, im Feld kann ich sie nicht erkennen. Also da gibt es so ein paar Arten, der kleine Kohlweißling, der große Kohlweißling und vielleicht noch die Steinhummel. Aber bei der Steinhummel, da gibt es eine Kuckuckshummel, die sieht genauso aus. Das geht eigentlich nicht.
Tötungsglas? Wie werden die Insekten da drin getötet?
Mit Essigäther. Das ist so ein kleines Plastikfläschchen, denn wenn man mit einem Glas arbeitet, wenn mit einem wirklichen Glas, da habe ich das Glück, das fällt dann runter und wird mir es garantiert auf den einzigen Stein auf 100 Quadratmetern. Und das ist bei einer Plastikflasche ist das also nicht der Fall. Die kann runterfallen, die verliert man höchstens mal. Das ist auch schon passiert. Und dann geht das große Suchen in der Vegetation los.
Wirst du denn manchmal angesprochen? Von wegen, was machen sie dort? Oder kommt man gar nicht in Kontakt mit Autofahrern? Weil eigentlich bist du ja sehr nah dran an den Autofahrern, gerade wenn Stau ist und wenn du da mit deinem Kescher rumrennst.
Ja doch, das machen sie schon. Gerade dort in dem Stauraum, ich erwähnte das bereits an der Wascherer Straße, da werde ich dann schon mal, oder die Leute gucken oder die rufen, ey und so weiter, was machst du da und so. Aber es gibt auch Leute, die sprechen mich richtig an, die bleiben dann auf dem Mittelstreifen stehen, der hat ja mehrere Querungen und fragen mich, was ich denn hier treibe. Habe ich auch schon erlebt, ja, dass geschimpft wird. Wir sind froh, dass wir hier ein paar Insekten haben und sie sammeln die uns jetzt weg. Und dann erkläre ich denen natürlich, dass das für die Forschung ist. Und dass wir ja eben den Mittelstreifen nicht schützen wollen, aber wir wollen wissen, was haben wir im urbanen Bereich, gerade in solchen dicht besiedelten Regionen mit so viel Straßenverkehr, was lebt dort? Und dann sind die Leute einverstanden. Also Ja, selbst Polizei hat mich auf dem Adlergestell schon angesprochen, aber nicht so sehr, weil sie mir das verbieten wollten, sondern weil sie mich darauf hinweisen wollten, dass das Adlergestell, damals konnte man noch 70 fahren, doch relativ gefährlich ist. Also braucht man nur eine falsche Lenkung zu machen und schon bist du über dem Mittelstreifen weg. Und das ist schon so. Also, aber gerade Frankfurter Allee oder Heerstraße, da ist man relativ einsam.
Lass uns mal ein paar von den Funden näher unter die Lupe nehmen. Gab es da so richtige Highlights, wo du dich gewundert hast und sehr gefreut hast?
Das kann ich im Freiland oftmals gar nicht unterscheiden. Also was ist jetzt nun was Besonderes oder nicht, das kriege ich dann erst unter dem Mikroskop raus. Aber man sieht es oftmals, also das ist eine Art, die hatte ich noch nicht. Vor allem bei Käfern, ja, Laufkäfer, die äußerst schwer zu bestimmen sind, oder Rüsselkäfer, da habe ich auch kollegiale Hilfe. Aber bei den Wildbienen, das sieht man, also ich sehe es nicht im Feld. Ich kann es erst entscheiden, wenn ich die Tiere unter dem Mikroskop habe, wenn ich sie tatsächlich näher untersuchen kann und dann auch die entsprechende Literatur habe. Und glücklicherweise arbeite ich im Museum für Naturkunde und habe Zugang zu den großen Sammlungen und da kann ich dann auch vergleichen, wenn ich manchmal an einem Zweig bin, wo ich denke, ist das nun so oder ist es nicht so? Weil wie gesagt, ich habe mich ja in den ganzen Jahren nie mit Bienen beschäftigt davor. Da habe ich mich jetzt erst seit 2017 richtig eingearbeitet.
Und die Anzahl ist ja schon beachtlich, wenn ich das so höre. Warum finden sich ausgerechnet auf dem Mittelstreifen so viele verschiedene Insekten?
Also ich kann das nur hypothetisch betrachten. Die Mittelstreifen sind extremen Bedingungen eigentlich sogar ausgesetzt. Wir haben permanent Abgase, wenn ich gerade an die Frankfurter Allee denke, was ja so für mich der Klassiker eines Mittelstreifens ist. Durch die Bebauung links und rechts und drei Spuren links und rechts und so weiter. Und dann haben wir im Winter Salzlösungen, die die Pflanzen beeinträchtigen. Und wir haben im Sommer Trockenheit und Hitze. Und das alles zusammen, da denkt man, oh Gott, das kann ja gar nicht möglich sein, dass hier so eine Vielfalt von Pflanzen überhaupt gedeihen können. Die Basis sind ja immer die Pflanzen. Wenn ich also die Pflanzen habe, habe ich also die Nahrung für die Tiere, die sich nur von Pflanzen ernähren. Ich habe aber auch die Basis für Bienen, die dort Pollen sammeln und die Blüten bestäuben. Und mit der Bestäubung erreiche ich natürlich auch die Produktion von Samen, die wiederum für bestimmte Käfer von Bedeutung sind als Nahrungsgrundlage oder als Reproduktionsgrundlage. Das ist ein weites Feld, vor allem weil ja diese Nahrungsketten oder Nahrungsnetze, so will ich mal das bezeichnen, die sind so vielfältig. Es gibt da Insekten, die sind insgesamt nur 1 oder 2 Millimeter groß. Das sind die Erzwespen zum Beispiel. Die parasitieren dann wieder bei anderen Insekten und legen an denen ihre Eier ab. Und diese Vielfalt, die ist für mich praktisch bisher noch gar nicht bis ins Letzte untersucht. Also ich schätze, wenn ich alle Insekten eines Mittelstreifens untersuchen würde, dann würde ich vielleicht sogar auf 1000 Arten kommen. Aber ich weiß jetzt schon, von 23, ich bin noch nicht fertig, hier sind mindestens schon wieder 50 neue Arten dazugekommen. Und mein Ziel ist es jetzt, dieses Monitoring über 10 Jahre durchzuziehen, weil wir damit eine Grundlage schaffen, erstmal ein biologisches Archiv, möchte ich das mal bezeichnen, damit, wenn irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, das in 20, 30 oder wann auch immer Jahren mal zu untersuchen, eine Grundlage zu haben, was hatten denn die damals von 2017 bis 2026? Was haben die nachgewiesen? Denn diese Sammlung befindet sich ja im Museum für Naturkunde. Und eine andere Sache ist, es geht darum, Klimaveränderungen nachzuweisen, denn ich stelle fest, dass zunehmend südeuropäische, ja sogar nordafrikanische Arten einwandern. Ich will das jetzt nicht gleich mit Klimawandel und so weiter vergleichen, aber so eine Stadt hat ohnehin ein spezielles Klima. Da ist es also besonders heiß und wahrscheinlich auch besonders trocken. Das hängt doch mit den Winden zusammen und so weiter. Aber man kann eben feststellen, dass Klimaveränderungen doch zunehmend eine Rolle spielen. Und hinzu kommt, dass auch die Tiere, und da haben wir gerade im Museum eine junge Frau, die hat das an verschiedenen Laufkäfern und Hummeln untersucht, ob die Tiere sich in einer Stadt oder im urbanen Bereich, möchte ich mal sagen, morphologisch verändern, im Laufe von Jahrzehnten oder im Laufe von 100 Jahren. Und jetzt hat sie versucht, in unseren Sammlungen Material aus Städten zu finden, vor allen Dingen aus Berlin. Das ist aber so, unsere Entomologen, dazu habe ich ja auch gehört, die ziehen hinaus nach Afrika, in die Tropen, Südamerika, egal wohin, und sammeln dort, weil das spektakulärer ist, dort Arten zu beschreiben. Während du sammelst ja hier in Berlin, da sammelst du eigentlich, wenn man so will, gefühlt, ich sag's in Anführungsstrichen, Allerweltsarten, wobei das eben nicht stimmt. Wir haben Rote Liste-Arten dabei, die vom Aussterben bedroht sind oder sagen wir mal, die zumindest einen gewissen Gefährdungsgrad haben. Es ist schon eine sehr interessante und vielfältige Arbeit. Und jetzt, wenn wir dieses Stadtmaterial haben, kann man dann langfristig auch morphologische Veränderungen möglicherweise nachweisen.
Franks Projekt unterstreicht es wieder. Die Stadt ist auch tierischer Lebensraum. An der Stelle empfehle ich euch gleich zwei Folgen. Tierisch wild in Berlin mit Parima Parsipur und Stadtland Biene mit Susanne Kalibowski. Weil wir uns den Lebensraum teilen, würde so manche Veränderung die Stadt auch lebenswert für Tier und Mensch machen. Unter Lichtverschmutzung leiden zum Beispiel nicht nur unser Biorhythmus, sondern auch Insekten, Vögel und Fledermäuse. Milliarden von Insekten sterben jedes Jahr an Deutschlands Straßenlaternen. In den Sommermonaten werden sie vom Licht der hellen, weißlichen Straßenlaternen abgelenkt, verbrennen an ihnen oder sinken nach langem verwirrten Kreisen irgendwann vor Erschöpfung zu Boden. In puncto urbaner Beleuchtung ist in Sachen Licht, Farbe, Stärke und Richtung noch viel Luft nach oben. Abgeschirmte Leuchten mit weniger Blau- und Ultraviolettanteil wären da schon ein Anfang. Apropos Win-Win. Dank Franks Einsatz mähen die Grünflächenämter einiger Berliner Bezirke jetzt nur noch einmal im Jahr. Aber warum war das noch gleich so wichtig?
Beschreib mal bitte einen Tierzyklus, weil bei uns gibt's ja auch Zyklen, bei uns Menschen, bei uns gibt's Silvester, Ostern, Halloween, Weihnachten. Aber wie sieht denn so ein Tierzyklus aus?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Tiere, die machen eine vollständige Umwandlung, also vom Ei bis zum adulten Tier. Und es gibt Tiere, die machen eine unvollständige Entwicklung. Das heißt, vom Ei bis zum Imago. Die einen, dazu gehören zum Beispiel die Wanzen und die Heuschrecken, die häuten sich immer nur. Da schlüpft also irgendwann eine winzig kleine Heuschrecke und die häutet sich und häutet sich und häutet sich und irgendwann ist es ein adultes Tier. Dann sind die Flügel voll ausgebildet, die Genitalien sind ausgebildet und dann geht die Reproduktion von vorn los. Und dann gibt es die sogenannten Holometabolen, so sagt man, die für die Insekten mit einer vollständigen Umwandlung. Dazu gehören die Fliegen, dann die Schmetterlinge und die Hautflügler. Das Weibchen legt ein Ei, es legen grundsätzlich nur die Weibchen Eier. Das Weibchen legt ein Ei, aus dem Ei schlüpft dann eine Made, eine Raupe oder Made, würde ich dann sagen. Und dann frisst die sich voll, wird gefüttert bei den Bienen zum Beispiel, bei den Honigbienen sowieso und bei den Wildbienen natürlich auch. Da wird ein Futtervorrat angelegt in einer Zelle oder bei den Grabwespen. Da sammelt sich das Weibchen ein Beutetier, das wird dann durch den Stich narkotisiert, das Tier wird in der Erde vergraben und dann wird ein Ei daran abgelegt und die Larve ernährt sich dann von dem noch lebenden Tier. Aber das muss deshalb noch leben, denn wenn es tot wäre, würde es faulen. Dann kann ja die Larve sich nicht ernähren. Und dann verpuppt es sich, die Fliegen, die Hautflügler oder eine Schmetterlingslarve. Und dann schlüpft dann daraus also das adulte Tier und dann sind auch die Genitalien funktionsfähig und dann ist es beflügelt, sofern es Flügel hat. Es gibt ja auch Insekten, die haben gar keine Flügel. Also wenn man zum Beispiel an die Arbeiterinnen von Ameisen denkt, da gibt's ja gar keine Flügel. Und es gibt auch andere Insekten, bei denen die Flügel reduziert sind oder eben gar keine Flügel mehr besitzen. Oder bei Laufkäfern zum Beispiel gibt es Arten, da sind die Flügeldecken miteinander verwachsen. Die haben zwar noch die Flügel, die sind noch vorhanden, aber die sind miteinander verwachsen, die können gar nicht mehr fliegen.
Du hast gerade gesagt, dass das Adlergestell gar nicht so ungefährlich ist, die Heerstraße, Frankfurter Allee schon ein bisschen ungefährlicher für dich als Menschen, aber auf dem Grünstreifen für die Insekten, da gibt's ja auch Gefahren, vor allem der Rasenmäher ist eine Gefahr.
Ja.
Warum?
Naja, in dem Moment, wo mit der Rasen, da geht es jetzt gar nicht mal darum, dass natürlich so ein Insekt in den Rasenmäher geraten kann, aber mit dem Rasenmähen wird natürlich quasi die Nahrungskette so weit unterbrochen, dass die Tiere an ihre Existenz kommen. Die haben keine Nahrung mehr, sie können keine Eier mehr ablegen. Und das führt unter Umständen dazu, wenn wir ein nasses oder ein trockenes Frühjahr haben, und das haben wir ja früher öfter erlebt, als noch regelmäßig gemäht worden ist, dass natürlich dann ganze Populationen ausgelöscht werden können, weil es ja gar keine Möglichkeit mehr gibt. Das Tier ist einmal so weit vorbereitet, ich lege jetzt die Eier ab, der Zyklus kann beginnen, und wenn dann der Rasenmäher kommt, wird also praktisch der Pollen entzogen, indem also die Blütenpflanzen weg sind, und es wird natürlich auch der gesamte Vegetationskörper entzogen. Und dann kommt die Hitze, die Trockenheit, und dann verbrennt die ganze restliche Vegetation noch. Und dann ist Schluss.
Also wie sieht die Wiese bei dir zu Hause aus?
Naja, das liegt an der Größe des Grundstücks. Also ich mähe nur entweder Schneisen, dass man also zu diesem Platz und jenem Platz mal gehen kann, oder ich mähe dann tatsächlich erst im Herbst. Ich lasse die Vegetation. Aber wenn man natürlich ein kleines Grundstück hat und man braucht eine Liegewiese und so weiter, natürlich muss man da mähen. Aber das Mähen hat seine Grenzen. Man kann natürlich auch hier und da Ecken lassen, wo man einfach, wenn man den Begriff mal Unkraut oder Wildkräuter, klingt vielleicht besser, einfach gedeihen lässt. Da schafft man unglaubliche Möglichkeiten für die Insekten. Also sich zu Hause so einen Golfrasen anzulegen, das halte ich für Unfug. Und das ist eigentlich nicht weit gedacht.
Vielleicht eine blöde Frage, aber warum brauchen wir Städte so viele verschiedene Insektenarten in der Stadt? Warum ist die Artenvielfalt von Insekten in der Stadt so wichtig?
Na, das habe ich versucht anzudeuten. Es geht ja gar nicht mal so sehr um die Insekten. Natürlich ist es schön, wenn wir möglichst aus allen Gruppen viele Insektenarten haben, aber wir sehen die ja gar nicht. Die sind ja in der Vegetation und die sind ja klein. Manchmal, ich sagte das ja so 2 mm, 4, 5 mm, und die leben in der dichten Vegetation oder auf so einer Freifläche, da guckt ja gar keiner hin. Aber diese Insekten selbst, die sind ja schon wieder in der Nahrungskette von Vögeln, von Fledermäusen. Möglicherweise gibt es auch Spitzmäuse, die auf Mittelstreifen leben. Das ist durchaus möglich. Also sie spielen erstmal eine große Rolle in der Vielfalt dann auch dieser höheren Taxa, also der Säugetiere, der Vögel. Und die Vielfalt bedeutet natürlich auch, dass wir sagen können, wir haben also nicht nur ein paar Fliegen und irgendwie ein paar Schmetterlinge, sondern es ist eben tatsächlich wichtig zu dokumentieren. Wir haben 450 oder 500 oder egal wie viele Arten am Ende rauskommen, weiß ich nicht. Aber es ist doch schön zu sagen, dass die Innenstadt von Berlin, Hotspot wäre, das habe ich ja gesagt, ist es nicht, aber eine hohe Diversität an Insektenarten hat.
Woher kommen die denn eigentlich? Wandern die aus Brandenburg ein? Weil die müssen ja irgendwo herkommen.
Da gibt es wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass viele Insektenarten schon immer da waren, die also diesen gesamten urbanen Stress oder diese Stressoren, wie ich schon sagte, Hitze, Trockenheit und so weiter, das Mähen, das regelmäßig gut überstehen. Die Frage ist dann, wo bleiben die Insekten beim Mähen? Denn sie sind ja im anderen Jahr, viele Arten sind ja wieder da. Ich habe ja gesagt, manche verschwinden komplett, aber andere sind regelmäßig dann wieder da. Man weiß nicht genau, wo gehen die jetzt hin? Wo holen die sich? Aber es ist ja so, die Frankfurter Allee beispielsweise, die hat ja trotzdem Grünflächen, vor allen Dingen in den Hinterhöfen oder gerade dort, wo ich untersuche, Warschauer Straße, die eine Seite hat so eine kleine Parkanlage mit Springbrunnen und so weiter. Und im Adlergestell, da gibt es insofern die Möglichkeit, wir haben eine riesige Ruderalfläche mit Gleisanlagen, wenn man stadtauswärts fährt, auf der rechten Seite. Mhm. Und die linke Seite, die besteht eigentlich so aus Kleingebäuden, Tankstellen, Autohändler, eine Schule ist da, sind kleine Einfamilienhäuser vorhanden, dann aber auch Ruderalstellen, wo praktisch gar nicht wächst, außer Wildkräuter. Und im Grunewald, in der Heerstraße, da ist nun wieder das begünstigt. Wir haben ja diese großen Villengrundstücke, mhm, und den Grunewald in der Nähe, also die Umgebung dieser einzelnen Untersuchungsflächen, die spielen schon eine große Rolle für die Wiederbesiedlung.
Und so ein Mittelstreifen ist ja isoliert. Würden wir es schaffen, diese Artenvielfalt, die du dort entdeckt hast, auch außerhalb des Mittelstreifens zu erzeugen? Oder ist es eigentlich speziell wichtig, dass es auch isoliert ist?
Nein, die Isolation, die ist ja mehr oder weniger begünstigt dadurch, das ist eine Insel, der Mittelstreifen, der eigentlich von Menschen wenig frequentiert wird. Also ich kenne keinen, der sagt, am Sonntag machen wir mal einen Ausflug zum Mittelstreifen und nehmen unseren Grill und einen Picknickkorb mit. Also ist der Mittelstreifen schon alleine dadurch begünstigt, weil er ist ja praktisch nicht gestört. Und gerade da in der Heerstraße, das ist in dem Sinne gar kein klassischer Mittelstreifen, weil das eine ist eine Einbahnstraße, die andere Seite, das sind fünf Spuren. Adlergestell, das hatte ich gesagt, der ist so schmal, also da geht überhaupt gar keiner, da wohnen ja auch kaum Leute. Also warum sollten die jetzt über die Straße gehen, nur damit sie an diesem Maschendrahtzaun der Gleisanlagen spazieren gehen können? Also das passiert eher nicht. Die größte Gefahr, das sagte ich ja, und das ist ja in diesem Jahr erstmal möglich gewesen, nachdem also auch der Senat von Berlin mich darin unterstützt in dieser Arbeit und die Grünflächenämter von den einzelnen Bezirken, in denen ich arbeite, Charlottenburg, Wilmersdorf und Kreuzberg und Köpenick, Treptow und so weiter, die unterstützen mich da auch und es wird nicht mehr gemäht. Und dann habe ich mir gedacht, also jetzt Ende Oktober, ich muss jeden Tag über die Frankfurter Allee ins Museum fahren, da hier da, jetzt haben sie das falsch verstanden, jetzt scheinen sie wahrscheinlich gar nicht mehr zu mähen. Und das ist dann kontraproduktiv. Dann kommt diese alte Vegetation und die erstickt dann praktisch das Neue, also die neue Vegetation für das kommende Jahr und die Keimlinge und so weiter. Und es ist natürlich dann gemäht worden. Da habe ich mich sehr gefreut, dass dann Ende Oktober, Anfang November wurde gemäht. Und da sieht man, diese Forschung kann man sagen, in relativ kurzer Zeit so eine große Wirksamkeit zu hinterlassen von einer völligen Bedenkenlosigkeit. Wir mähen alle 4 Wochen. Bis hin, nein, jetzt ist es tatsächlich angekommen, wir mähen nur noch einmal im Jahr. Und das ist natürlich für die Grünflächenämter auch so eine Gratwanderung, weil die Pflegebetriebe haben ja mit denen feste Verträge, so ist mir das in der Senatsverwaltung erklärt worden. Und diese Verträge jetzt einfach zu kündigen oder umzuschreiben oder irgendwie, das ist nicht so einfach, aber davon verstehe ich nichts. Aber zumindest kann ich sagen, in diesem Jahr ist es erstmals auf all diesen Flächen nicht gemäht worden. Und ich konnte beobachten, da gibt es ja den Kaiserdamm, der war ja jetzt lange Zeit gesperrt, vielleicht ist er immer noch gesperrt und ich musste dann so eine Nebenstraße fahren. Und da gibt es ja Grünflächen, die mit solchen Eisenbändern eingefasst sind. Mhm. Da gibt es auch so ein paar Parzellen hier bei Autokönig oder Vespakönig gegenüber. Das ist die Leute, die dann dort mit der Motorsense arbeiten und die Vegetation dann tatsächlich kurz halten, dann um diese kleinen Nester von Schafgarbe oder Graukresse oder irgendwelchen anderen Blütenpflanzen, Natternkopf und so weiter, drumherum mähen. Also es ist kaum zu glauben, als ich das beobachtet habe.
Also es entsteht ein Bewusstsein.
Großes Bewusstsein sogar. Ich muss ja sagen, also dank unserer Öffentlichkeitsarbeit und dem Interesse der Medien ist natürlich auch unglaublich viel gemacht worden und die Leute wurden interessiert. Also ZDF hat sich gemeldet, Radio 1 hat sich gemeldet, der RBB hat sich gemeldet und die Dame von der Öffentlichkeitsarbeit, die hat mir gesagt, 122 Zeitungen haben darüber geschrieben, über meine Arbeit.
122.
Aber da war der Münchner Merkur dabei, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also wirklich hochkarätige Zeitungen. Wow. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann auch in anderen Städten umgedacht wird. Das hoffe ich zumindest. Ich kann mir das gut vorstellen. Und meine Tochter brachte mir aus Baden eine Zeitung mit, da wurde diskutiert, warum müssen eigentlich unsere Randstreifen so intensiv gepflegt werden? Der Kreuzungsbereich ja, aber warum müssen wir die Randstreifen so intensiv mähen und so weiter? Und auch da, bei dieser Bewirtschaftung, sieht überall ein Umdenken ein. Und das ist gut, denn die Landwirtschaft, ich will die Landwirtschaft nicht schlecht machen, um Gottes Willen, weil die Landwirtschaft muss mit Spritzmitteln arbeiten und sie hat gar keine andere Möglichkeit mehr. Und unsere Pflanzen sind so hochgezüchtet, die sind natürlich auch empfindlich, was Schädlinge anbelangt. Aber man könnte vielleicht sagen, doch mit dem Randstreifen, so wie das früher war, der bleibt eben liegen. Und leider wird es eben nicht gemacht, sodass also die Ortschaften oder die Städte tatsächlich Rückzugsorte für Insekten sind. Und das trifft das auch, was du gesagt hast, wo kommen die her? Das sind ja alles große Magistralen. Und die Frankfurter Allee wird ja irgendwann die B1 und geht nach Brandenburg. Das Adlergestell endet im Südosten von Berlin. Und die Heerstraße geht ja nach Westen von Brandenburg. Und das kann sein, dass diese Einflugschneisen natürlich für die Insekten auch für ihre Verbreitung oder für ihren Rückzug eine große Bedeutung haben.
Du warst gerade bei Danke. Also Danke geht an die Menschen, die Wiese auch mal stehen lassen und nur einmal im Jahr mähen oder auch drumrum mähen. Das geht ja auch. Und danke geht auch an die Berliner Sparkasse, die diesen Podcast hier möglich gemacht hat. Unsere Gespräche über Grünstreifen, über Berliner Mittelstreifen. Und die eingefleischten Hörerinnen und Hörer werden schon kennen, was jetzt kommt. Denn auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Und von uns gibt's dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Frank, und du bist heute dran. Und zwar, wie viel Prozent der deutschen Wildbienenarten leben auch in der Stadt und im Dorf? Sind es 10% oder 50%?
Ich denke, das könnte auf 50% gehen.
Das ist richtig. Frank, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist das 111. Interview dann, wenn wir die ganzen Zeitungsartikel, die Fernsehsender nehmen und jetzt der Podcast vom Museum für Naturkunde. Deine Heimat ja eigentlich, dass sich hier der Kreis schließt und natürlich immer wieder öffnet für neue Interviews. Danke, dass du da warst.
Hat mich gefreut.
Und er forscht und forscht und forscht. Wenn in euch auch ein kleines ForscherInnenherz pocht, dann schaut mal auf der Plattform bürgerschaffenwissen.de vorbei. Da findet ihr alle Citizen Science Projekte in Deutschland, auch die vom Museum für Naturkunde Berlin. Gerade in der Insektenforschung gibt es auch noch einiges zu tun. Die meisten Insektenarten sind nämlich noch völlig unbekannt. Woran das liegt, wie wir es schaffen, dieser Tiergruppe eine Lobby zu geben und was Ameisenmenschen und künstliche Intelligenz damit zu tun haben, das erfahren wir in der nächsten Folge von Rudolf Meier. Bis dann, bleibt gesund und munter.